NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Unser Thema: das neue Siegel für fair gehandelte Textilien. Was bringt der grüne Knopf? Jeder von uns hat vermutlich gerade mehrere Schilder eingenäht in der Kleidung, auf denen nicht nur die Waschanleitung zu finden ist, sondern auch zum Beispiel die Qualität von Shirts oder der Herstellungsort der Jeans. Klar ist, kaum ein Kleidungsstück wird komplett in Deutschland gefertigt. Und die Herstellungsbedingungen in Asien oder Afrika sind meist weit von unseren Standards entfernt. Dadurch sind aber auch die Preise niedriger. Wir können uns mehr leisten. Ein kleiner Rückblick an dieser Stelle: vor 6 Jahren ist in Bangladesch eine Textilfabrik eingestürzt. Mehr als 1000 Menschen kamen ums Leben und das hat auch mit aufgerüttelt. Die Frage nach der Verantwortung steht immer noch im Raum. Nun hat am Montag der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller mit dem grünen Knopf ein Textilsiegel ins Leben gerufen. Und das soll auch für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Das ist unser Thema in der kommenden Stunde in dieser Redezeit. Wir fragen nach, was genau beinhaltet dieses neue Siegel? Wo setzt auch die Kritik der Nichtregierungsorganisationen daran an? Was lässt sich mit Freiwilligkeit im Modesektor erreichen? Wie stellen überhaupt sich Handel und Industrie zu dem neuen Siegel auf? Zunächst hören wir jetzt eine Umfrage von Thomas Christes aus der Fußgängerzone der Shoppingmeile in Hannover. Er hat auch gefragt, was halten Sie von einem Siegel?
Ich finde das in Ordnung, ist toll. Ich gucke schon mal, wo es herkommt. Steht ja manchmal auch drin, Bangladesch oder so, da achte ich schon drauf.
Diese normalen Modegeschäfte fabrizieren ja inzwischen alle im Ausland. Ich finde es selber auch schwierig, muss ich sagen.
Aber im Grunde finde ich das sehr positiv und auch überfällig, diese Bewegung, weil das unerträgliche Zustände schon seit langem in Asien waren.
Also wir gehen einkaufen in Fachgeschäfte und dann gehe ich von aus, weil es höherpreisig ist, dass die Sachen in Deutschland hergestellt werden oder eben fair hergestellt werden, ne?
Wenn man was Günstiges sieht, dann nimmt man eben das.
Man weiß es ja nicht, man, die können ja überall irgendwelche Knöpfe ranbauen oder irgendwelche Labels und das wird auch nicht eingehalten, ne?
Weil auch die ganz großen Modehersteller auch überall da fertigen lassen, in den Ländern. Was man dann erst sieht, wenn man im ganz Kleingedruckten irgendwo guckt.
Ich habe letztens eine Jeans gekauft, die nur 14 Euro gekostet hat. Wo kriegt man für so wenig Geld eigentlich eine Hose her, wenn da nicht irgendwo gemogelt wird auf irgendeine Art und Weise? Entweder die Menschen, die das herstellen, werden schlecht bezahlt. Die Qualität ist scheiße. Irgendwo muss es ja sein.
Egal, ob das Jeans oder irgendwas ist, das kommt ja alles von Fernost, würde ich mal sagen.
Das hat nur eine Zukunft, wenn man die erste Lieferkette mit einbezieht. Also, wo wird die Baumwolle geerntet, sind da Kinderarbeit, werden da Pestizide verwendet. Das gehört natürlich auch dazu. Ich glaube wirklich, das ist ein Anfang. Man muss irgendwann mal mit irgendetwas anfangen.
Was bringt der grüne Knopf? Das fragen wir in dieser Redezeit und das fragen wir natürlich auch Sie. Die kostenfreie Telefonnummer ins Studio: 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer: 08000 44 1777. Inwieweit nehmen Sie ein Siegel wahr? Ist das eine Kaufempfehlung? Sie können uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle auch an unsere Gäste. Ich begrüße Anousheh Wahibi. Sie ist Leiterin des Referats für nachhaltige Lieferketten und Nachhaltigkeitsstandards im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Guten Abend, Frau Wahibi.
Schönen guten Abend.
Und wie viel, Wahidi, steckt jetzt im grünen Knopf? Haben Sie den mitentwickelt?
Also ich glaube, dass deutlich mehr als 100% Wahidi da drin steht, zumindest was mein Herzblut für das Thema angeht. Ich bin seit 5 Jahren in dem Referat und habe sowohl an der Entwicklung als auch an den ersten Ideen des grünen Knopfes mitgewirkt.
Dazu wollen wir natürlich noch mehr erfahren. Ich freue mich auch, noch eine Frau mit W. Waltraud Weidelich ist bei uns. Guten Abend auch an Sie.
Guten Abend.
Referentin für Ethik und Konsumethik im Frauenwerk der Nordkirche. Und auch Ihr Herz schlägt ja für faire Bedingungen. Sie setzen sich schon lange ein für saubere Mode. Wie fällt Ihre Meinung zum grünen Knopf, zu einem neuen Siegel aus?
Eher kritisch. Also ich befürchte, dass es kein guter Weg ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher für die Gerechtigkeit in Bangladesch oder China oder sonst wo in einer Nähfabrik verantwortlich gemacht werden und diese Entscheidung treffen sollten mit ihrer Kaufentscheidung. Das ist meiner Ansicht nach eine Frage, die von der Politik gestaltet werden sollte.
Da stellen wir auch noch Nachfragen. Ich darf aber erst noch den dritten Gast vorstellen, den Herren in unserer Runde, Professor Johannes Merk von der Otto Group. Schönen guten Abend auch an Sie.
Guten Abend.
Sie beschäftigen sich auch schon lange mit dem Thema, aber Ihnen muss ich ablesen. Vorstand des Direktionsbereichs Corporate Responsibility, verantwortlich für die Entwicklung und Steuerung der umwelt- und gesellschaftspolitischen Aktivitäten des Unternehmens. Aber grob gesagt, Herr Merk, heißt das auch, Sie sind seit Jahren tätig im Feld der fairen Mode.
So kann man das durchaus auch sagen, ja. Treffend.
Und Otto ist ja auch schon mit dabei. Sie wollen tatsächlich den grünen Knopf bei Ihnen auch mit ins Sortiment aufnehmen, sich labeln lassen.
Das ist richtig. Wir sehen in dem grünen Knopf durchaus eine Chance. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, den grünen Knopf als einen Katalysator zu sehen, der im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage für Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit, also für Umwelt- und Sozialstandards in den Lieferketten sorgt und damit auch stimulierend wirken kann, sowohl auf das Angebot, dann aber hoffentlich auch auf die Nachfrage, denn nur wenn beides da ist, dann funktioniert es auch und die Chance wollen wir nutzen.
Da wären wir dann wieder beim Käufer, dazu kommen wir noch. Was ist Ihre Meinung zu Hause? Rufen Sie gerne an, diskutieren Sie mit unseren Experten 08000 441777. Nochmal die Telefonnummer kostenfrei 08000 441777. Frau Vahidi, vielleicht fangen wir bei Ihnen an, weil Sie so Expertin sind, uns mitentwickelt haben. Es gab ja oder es gibt ja schon so viele Siegel. Warum jetzt ein neues? Was steckt drin im grünen Knopf, wenn wir jetzt inhaltlich werden?
Ich glaube, weil es so viele Siegel gibt, haben wir quasi das Problem. Und der grüne Knopf soll hier ganz klar Transparenz schaffen für den Verbraucher und das Vertrauen in die Textilie. Und das Innovative am Siegel Grüner Knopf ist tatsächlich, dass es zum einen natürlich ein staatliches Siegel ist, aber im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt befindlichen Siegeln vereinen wir Unternehmenskriterien mit Produktkriterien. Und was heißt das ganz konkret? Also wir nehmen uns das Unternehmen jeweils vor und gucken, wie hat es seine Lieferkette im Griff oder auch nicht. Hat es eine Risikoanalyse, hat er Maßnahmen entwickelt, wenn er Risiken entdeckt in seiner Lieferkette, berichtet er darüber transparent und haben die Arbeiterinnen vor Ort auch die Möglichkeit einer Beschwerde. Erst wenn diese Prüfung bestanden ist und wir arbeiten in diesem Zusammenhang mit externen Prüfern, also TÜV Nord, TÜV Rheinland, wird den Zuschauern sicherlich ein Begriff sein. Und erst wenn diese Prüfung bestanden ist, kommen wir zu 26 sehr anspruchsvollen Produktkriterien, soziale wie Umweltkriterien, natürlich auch Glaubwürdigkeitskriterien, sodass wir ein schönes Paket haben, um sagen zu können, wenn ein Kleidungsstück den grünen Knopf trägt, wird es in der ersten Phase im Bereich der Konfektionierung und der Nassprozesse, also des Bleichens und Färbens, hat er eine faire Textilie in der Hand.
Konfektionierung, muss man auch nochmal erklären, wäre dann das Zusammensetzen, also das Nähen. Das findet ja tatsächlich auch bei einem T-Shirt mitunter alles an unterschiedlichen Stellen statt.
Ganz genau. Und als ich vor 5 Jahren in dem Referat angefangen habe, habe ich auch viel dazugelernt in der Zeit. Also dass ein Hemd bis zu 140 Einzelschritte durchlaufen muss, bis es dann tatsächlich in den Märkten in Deutschland und sonst wo hängt. Das heißt, es sind sehr viele Verarbeitungsstufen von dem Rohstoff bis hin zum fertigen, vielleicht sogar zum recycelten oder upcycelten Produkt.
Frau Weidelich, Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass es Ihnen nicht so gut gefällt, weil damit eben auch Verantwortung dann an den Kunden gegeben wird. Kann man es nicht auch drehen und sagen, der Kunde hat jetzt mit dem grünen Knopf das erste Mal ja so eine Art Greifbarkeit an verschiedenen Punkten, die gerade eben, wie Frau Vahidi es erklärt hat, abgearbeitet sind. Also wo man quasi schon Haken dahinter machen kann und sagen kann, da wurde fair bezahlt zum Beispiel.
Gerade die Bezahlung ist sehr fragwürdig, weil beim grünen Knopf ja existenzsichernde Löhne ausgenommen sind. Man also begnügt sich ja damit, dass Mindestlöhne gezahlt werden als einem Kriterium. Und das finden wir von der Kampagne für saubere Kleidung, zu der wir ja als Frauenwerk der Nordkirche auch gehören, sehr problematisch. Denn es gibt sehr viele Untersuchungen, die besagen, dass die Menschen von den Mindestlöhnen nicht leben können. Es gibt Unterschiede zu Existenzlöhnen, die das 3- bis 5-fache betragen. Und deshalb halten wir es für sehr problematisch, auch im Übrigen die Verbraucherzentrale Bund, dass hier von fairen Textilien gesprochen wird. Also fair, die ganze Lieferkette ist nicht drin, ne? Das muss deutlich kommuniziert werden. Es bezieht sich ja nur auf Konfektion und Nassprozesse. Textilien, die in der EU gefertigt werden, fallen da ja auch raus. Ne? So, also es ist insgesamt, finde ich,
es geht Ihnen nicht weit genug, höre ich genau. So raus, oder? Und wenn wir jetzt gerade in der Umfrage war, ganz zum Schluss ein Herr, der hat gesagt, irgendwo muss man mal anfangen. Und Sie sind ja auch schon so lange dabei, Frau Weidelich. Ist das nicht aber jetzt auch, es hat eine Aufmerksamkeit bekommen, das ganze Themenfeld, können Sie dem gar nichts Positives in die Richtung abgewinnen?
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dem gar nichts Positives abgewinne. Es hat einen Vorteil, es gibt einen Überblick in diesem Siegeldschungel. Ne? Bis jetzt, es gibt ja 100 verschiedene Zertifizierungen und Siegel. Und wenn der Verbraucher, die Verbraucherin sich jetzt damit eine Orientierung bekommt, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Aber grundsätzlich finde ich es auch interessant, ja, dass also menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, die UN-Leitlinien und die OECD-Guidelines mit einfließen. Mhm. Also der gesamte, also was tut das Unternehmen insgesamt? Aber gleichzeitig das in ein Siegel zu gießen, ja, das finde ich auch schon wieder problematisch, weil die Bundesregierung nämlich eigentlich ein Lieferkettengesetz verabschieden soll. Und ich verstehe es nicht. Müller hat im Februar ja schon den Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorgelegt, ja, und ist damit scheinbar nicht gelandet, ja, und jetzt versucht das auf die Art und Weise, es ist eine Krücke.
Frau Weidelich, wir haben ja die Expertin und eine ganz enge Mitarbeiterin bei uns, und bevor ich auch gleich nochmal nachfrage, wie die Otto Group das bis hierhin gehandhabt hat bei Ihnen, Herr Merk, gleich die Frage an Sie, Frau Wahidi, natürlich stellt man sich auch als Verbraucher schon die Frage, warum ein Siegel und warum keine Verpflichtung?
Sehr gerne, also ich bin auch dankbar für die Frage, denn vielleicht muss man nochmal dazu sagen, ich kenne Frau Weidelich und auch Herrn Merk schon sehr lange über das Textilbündnis, und wir hatten sehr viele anregende Diskussionen genau zu diesem Themenbereich. Ich glaube, was man in der ganzen Diskussion nicht verkennen darf, wir sprechen hier über ein Premium-Siegel, und natürlich gibt es ganz andere Instrumente, wie zum Beispiel, was Frau Weidelich angesprochen hat, eine gesetzliche Grundlage, aber auch das Textilbündnis, was ein freiwilliges Bündnis von Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft ist. Und wer das eine tut, muss das andere nicht lassen. Und in diesem Sinne würde ich auch dieses Siegel sehen. Es heißt nicht, dass wir nicht an verbindlichen Regelungen auf der anderen Seite arbeiten und auch das Textilbündnis weiter fördern, was ja wirklich auch eine Erfolgsstory ist und auch im internationalen Vergleich hohes Ansehen genießt. Aber das heißt nicht, dass wir die Verbraucherinnen und Verbraucher komplett aus der Verantwortung nehmen. Und da würde ich gerne einen Satz von Frau Weidelich, den sie zu Beginn geäußert hat, nochmal kritisch hervorheben. Die Politik wälzt hier nicht die Verantwortung an die Verbraucherinnen ab. Im Gegenteil, unserer Ansicht trägt jeder eine Verantwortung. Also jeder Akteur, sowohl die Politik als auch die Zivilgesellschaft wie die Wirtschaft, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Mhm. Das heißt, wenn ich dem Verbraucher mit dem grünen Knopf die Möglichkeit gebe, sich zu entscheiden, kaufe ich ein fair gehandeltes T-Shirt oder ein konventionelles, dann ist das auch eine Art der Verantwortung, die ich nicht abwälze, sondern ich gebe ihm die Möglichkeit zu entscheiden. Und ich gebe Frau Weidelich recht in dem Punkt, wenn sie sagt, es geht ihr nicht weit genug. Und da muss ich ganz klar sagen, für uns ist das auch ein Beginn, das ist der erste Schritt, der grüne Knopf. Wir werden den weiterentwickeln unter Einbindung insbesondere der kritischen Zivilgesellschaft. Mhm. Da wird es auch einen Beirat geben, und ich rufe auch jeden Einzelnen auf, insbesondere auch die Kampagne für saubere Kleidung, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Ich würde auch gerne später, ich will Herrn Merk nicht die Redezeit klauen, kann ich auch gerne was zum Thema existenzsichernde Löhne sagen. Und,
ich notiere es, und wir kommen darauf nochmal zurück.
Gerne.
Wollen wir es so machen?
Gerne, machen wir es so.
Weil natürlich die Frage schon auch im Raum steht, Und Herr Merk ist hier als Vertreter der Otto Group, also auch als Wirtschaftsvertreter. Aus Ihrer Sicht muss man sagen, dass ein Siegel dann trotzdem noch einfacher zu handeln ist, als wenn es jetzt wirklich Gesetze gäbe?
Gut, also ein Siegel hat natürlich gegenüber einer gesetzlichen Regelung erstmal den Vorteil, dass es freiwillig ist und dass es damit sozusagen auch in seiner Handhabung auf die Bedürfnisse eines Unternehmens gewissermaßen angepasst werden kann. Das sorgt erstmal dafür, dass wir womöglich weniger Bürokratie, mehr Effizienz, mehr Schlagkraft darin haben, eben bestimmte Standards auch tatsächlich durchzusetzen. Ich würde nicht sagen, dass ein Lieferkettengesetz grundsätzlich überflüssig und auch des Teufels sei. Ich glaube im Gegenteil, dass es hier und da sehr wohl auch Spielräume gibt, für den Staat ordnungsrechtlich einzuschreiten, da wo es eben anders nicht machbar ist. Aber die Kreativität der Wirtschaft zu fördern, dadurch, dass man ihr erstmal freiwillig sozusagen, also Möglichkeiten eröffnet, sich freiwillig bestimmten Systemen gegenüber zu öffnen, halte ich für den absolut richtigen Weg. Und Frau Wahidi spricht zu Recht das Textilbündnis an, was ja ein breiter Zusammenschluss von 50% der im Markt operierenden Unternehmen ist, also ein breite strategische Allianz, um gemeinsam Standards in den Lieferketten durchzusetzen. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, der auch schon sehr viele gute Ergebnisse erbracht hat. Der grüne Knopf,
ist mir heute auch schon passiert, genau.
Knopf. Das ist gerade für uns, die jetzt schon länger mit dem Faktor Grün arbeiten, nicht ganz einfach zu differenzieren, ist eine Chance, das habe ich gesagt. Aber wir können die Chance natürlich nur dann auch heben, wenn wir auch wirklich in den Markt hineinkommen. Und da stoße ich mich sehr an dem, auch was Frau Wahidi gesagt hat. Wir beide haben uns darüber oft, unterhalten und auch durchaus kontrovers. Was ist der richtige Weg? Nicht? Und wir sehen ja hier die Differenzen auch zu Frau Wadderich. Ich glaube, wir müssen so an die Sache herangehen, dass wir möglichst viele Kunden mitnehmen, damit er auch möglichst eine Sichtbarkeit im Markt bekommt. Also damit wir Nachfrage generieren, damit die Unternehmen motiviert sind, den grünen Knopf zu zeigen und damit er seine Wirkung als konsumsteuerndes Instrument auch entfalten kann.
Macht
auch nur Sinn, wenn viele mitmachen und wenn er, wie gesagt, eine Größe bekommt, eine Breite bekommt, eine Sichtbarkeit bekommt und je mehr Premium ich sozusagen da rein definiere und Frau Wahidi spricht zu Recht von einem Premium-Siegel, dann erreiche ich relativ viel weniger Kunden, weil es hat ja seinen Preis. Und der Kunde ist extrem preisbewusst und dieses Preisbewusstsein müssen wir mit bedenken, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Lieferkette sprechen. Und deswegen müssen wir hier sehen, wie kriegen wir wirklich möglichst in den Massenmarkt auch Nachhaltigkeit um- und durchgesetzt. Und da wäre es mir lieber gewesen, wir hätten das ein oder andere Kriterium von den 26 Kriterien, die Frau Wahidi angesprochen hat, etwas anders definiert.
Jetzt haben wir schon zwei Sachen, die wir gleich auch wieder aufnehmen, aber wir haben gleichzeitig auch den ersten Hörer in der Leitung. Also nicht vergessen, wir sprechen noch über Existenzsicherung und wir sprechen noch über Preis, ein großes Thema. Aber jetzt begrüße ich erstmal Christian Plaas aus Kiel. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer. Guten Abend in die Runde. Es ist ein sehr interessantes Thema, weil Textilien für mich immer schon eine große Rolle gespielt haben. Von meinem Elternhaus, wo ich dem Nähen zugeguckt habe, wo ich also gelernt habe, wie sieht eine gute Naht aus, wie sieht das Material aus. Dabei ist es für mich völlig zweitrangig, wo das herkommt, denn Produktkenntnisse sind für mich das einzige Kriterium, um etwas zu kaufen oder nicht. Das fängt bei den persönlichen Klamotten an, geht weiter über Rucksäcke, Zelte, Segel, alles, was man so an Textilien um sich rum hat. Ein hochinteressantes Kapitel, gerade Industrietextilien. Aber nochmal, mir ist es völlig egal, wo etwas von wem unter welchen Bedingungen genäht wird. Ich will das beste Produkt am Markt haben und danach entscheide ich. Mhm. So, das mag vielleicht an die Textilsiegelschöpfer ein Affront sein, aber es ist meine Entscheidung als Kunde, kauf das, was für dich am besten erscheint.
Das ist ja eine Meinung und das ist ja, also in der Redezeit sind wir ja gespannt auf Ihre Meinungen, sonst würden wir nicht aufrufen. Darf ich noch Nachfragen stellen?
Ja, gerne.
Weil, also was mich schon interessieren würde, gerade wenn man dann aber doch Bilder sieht, wie wir sie aus Bangladesch zum Beispiel sehen oder auch heute gibt es ja immer noch Fabrikbilder, teilweise ja auch so heimlich gefilmt, wo man Kinder sieht oder wo man wirklich schlimme Arbeitsbedingungen sieht. Da würde ich mir denken, dass man mit einem Siegel oder eben indem man sich als Verbraucher so ein bisschen informiert, auch versucht, da eine Verantwortung zu haben. Wie gehen Sie damit um?
Sie sprechen Bangladesch an. Das war eine Vernachlässigung der Sicherheitsvorschriften vor Ort und der Bauaufsicht. Damit habe ich als Klamottenkäufer von Kickunterhosen null und nichts zu tun. Mhm. Das interessiert mich schlichtweg nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn auf baulicher Seite dafür geschlammt wird oder wenn die Kinder dort nicht richtig bezahlt werden. Ich kaufe hier in Deutschland oder Europa oder weltweit eine Ware, dafür zahle ich und wer das wie macht, ist mir völlig egal.
Mhm. Herr Plaas, herzlichen Dank für Ihren Anruf, herzlichen Dank auch für Ihre Meinung. Frau Wahidi, wenn Sie jetzt Stimmen hören, auch wie die von Herrn Plaas, kann man jetzt in zwei Richtungen auslegen. Nämlich zum einen, wir streichen alle Siegel und der Markt wird es richten und dann haben wir vielleicht tatsächlich viele Arbeitsbedingungen weltweit, die auf jeden Fall nicht mehr fair sind. Auf der anderen Seite kann man aber ja auch vielleicht das umdrehen und sagen, müssten nicht alle Produkte so hohe Standards haben, dass Herr Plaas auch sagt, ich kann alles kaufen und alles ist fair. Gefertigt.
Ich bin erstmal sehr dankbar für die Offenheit und Ehrlichkeit von Herrn Plaas, denn ich glaube, dass es vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern tatsächlich auch so geht und auch ich spreche jetzt hier als entwicklungspolitische Akteurin. Wir sind natürlich daran interessiert, die Arbeits- und Sozialbedingungen und die Umweltbedingungen vor Ort in den Produktionsländern zu verbessern, denn es hat ja einen Grund, warum Unternehmen sich entscheiden, nicht in Deutschland zu produzieren, sondern in Entwicklungsländern. Und worauf wir achten müssen, ist tatsächlich, dass die Arbeitsbedingungen und die Umwelt geschont, also gute Arbeitsbedingungen herrschen und die Umwelt geschont wird und dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und in der westlichen Welt daran auch einen Anteil und eine Verantwortung haben, davon sind wir fest überzeugt.
Mhm. Lassen Sie mich einmal kurz die Frage auch noch weitergeben an Herrn Merck von der Otto Group. Wir waren ja gerade, jetzt sind wir schon so mittendrin. Das eine war so Preis, das andere ist jetzt die Meinung, die Herr Plaas geschildert hat, der eben sagt, er möchte hier alles kaufen und einfach nach Qualität urteilen. Darunter kann man dann eben auch subsumieren, es sollte vielleicht auch alles fair produziert werden auf dieser Welt.
Es sollte unbedingt alles fair produziert werden auf dieser Welt. Ich glaube, in diesem Wunsch sind wir uns alle einig. Die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Ziel? Wie können wir das erreichen? Und da gibt es verschiedene Wege, die dahin führen. Und der grüne Knopf ist jetzt ein solcher Weg, den wir begehen können. Und wie gesagt, der geeignet ist, um sichtbar zu machen, was Unternehmen in der Kette leisten, weil sie Verantwortung haben. Und ich glaube, da ist Herr Plaas sozusagen in dem Ausdruck dessen, wie er den Markt betrachtet, nicht ganz auf der Höhe dessen sozusagen, was wir wahrnehmen als Unternehmen, woran wir gemessen werden. Denn wir uns wird sehr wohl Verantwortung zugerechnet, gerade eben auch bezüglich dessen, in was für Betrieben kauft ihr ein. Ja, wie ist da auch zum Beispiel jetzt neu seit diesem Unglücksfall eben auch die Bausubstanz, aber vor allen Dingen, wie sind die Arbeitsbedingungen und nicht nur, wie sind sie in der Fabrik, sondern wie sind sie auch in der Vorstufe.
Mhm. Also Herr Merck, darf ich da einmal als Laie auch ansetzen, weil ich es so spannend finde. Wir sprechen immer jetzt von Lieferketten und von Produktionsketten und das klingt irgendwie sehr, sehr theoretisch. Nun haben Sie sich damit lange beschäftigt und die Otto Group ist ein großer Player, hat viele Lieferanten und Sie haben sich ja auch selbst vorher schon eigene Ziele gesteckt, das eben zu überwachen. Wie funktioniert sowas? Also wie machen Sie Verträge? Wie haben Sie bis hierhin kontrolliert, was passiert in Fabriken vor Ort? Gilt da noch irgendwie unter Kaufmännern der Handschlag? Muss man sich vertrauen oder hatten Sie da regelmäßige Stippvisiten? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, in der Tat. Sie müssen sich ganz praktisch so vorstellen, es gibt einen bestimmten Anforderungskatalog, den jeder Lieferant unterschreibt. Das ist der sogenannte Code of Conduct. Darauf legt er sich fest. Das garantiert er uns, dass seine Ware unter bestimmten Bedingungen produziert ist, die wir ihm abnehmen. Und ich sag mal, der Grad der Verlässlichkeit unterschiedlich ausgeprägt ist in unterschiedlichen Ländern, kontrollieren wir das auch. Und das wird auch von uns erwartet. Also wir haben ein System, das per Audit regelmäßig überprüft, wie unsere vielen tausend Lieferanten, die wir weltweit haben, entsprechend auch produzieren, damit dann sichergestellt ist, dass keine Kinder arbeiten, dass Mindestlöhne bezahlt werden, dass die Arbeitszeiten ordentlich geregelt sind, dass die überwiegend ja Frauen, die dort arbeiten, Zugang zu frischem Wasser haben und zu frischer Luft und dass sie nicht unter Sweatshop-Bedingungen, also unter übelsten auch hygienischen Bedingungen womöglich arbeiten müssen. Das wird alles kontrolliert in dieser ersten Stufe. Das ist also ein System, was sich auch schon über viele Jahre jetzt fest etabliert hat. Und nun wächst eben auf zusätzlich Verantwortung. Das ist ja etwas sehr Flexibles. Die Gesellschaft verändert sich, die Ansprüche verändern sich, die eben über diese erste Stufe, über die Konfektionierung, das Nähen in den Betrieben hinaus, eben in die Lieferkette hineinreicht. Wie ist das Produkt vorher bearbeitet worden? Wie ist die Chemikalie gefärbt worden? Mhm. Sind da giftige Substanzen eingesetzt worden? Und wie sieht womöglich auch der Rohstoff aus? Mhm. Und das ist der Anspruch vom grünen Knopf, all das sichtbar zu machen.
Wir sprechen heute über das neue Siegel für fair gehandelte Textilien und wir fragen, was bringt der grüne Knopf? Und wir fragen auch ganz direkt, nehmen Sie zu Hause eigentlich solche Siegel wahr? Ist Ihnen das wichtig? Achten Sie darauf beim Einkauf? Dann erzählen Sie uns gern davon. 0800 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 0800 44 1777. Frau Weidelich, Sie haben ja schon Ihre Skepsis zum Ausdruck gebracht eingangs dieser Sendung. Und wenn wir jetzt nochmal eins weitergehen, wir haben ja jetzt schon gehört, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, eben auch von Firmen, sich dieser Verantwortung anzunehmen. Sie haben gesagt, Sie möchten das eigentlich nicht beim Verbraucher lassen und haben aber auch direkt die Politik angesprochen und die Wirtschaftsvertreter, neue Wege zu finden.
Also wir haben vor allen Dingen, also wir haben in unserer Strategie als Kampagne für saubere Kleidung in den vergangenen Jahren natürlich Kampagne gegen Firmen gemacht, auch gegen Otto. Mhm. Ne, so 97 haben sie Postkarten bekommen in Säcken wahrscheinlich, ne, und haben angefangen, was zu machen. Wir haben die Tchibo-Kampagne bewirkt, also bewirkt, dass Tchibo heute so eine Abteilung für Unternehmensverantwortung hat, die relativ erfolgreich und innovativ ist, die auch gesellschaftlich viel anstößt, also sehr positiv die Entwicklung. Da hat es sich wirklich gelohnt, dass wir als Kirchenfrauen 2005 auf die Straße gegangen sind, muss ich sagen. Also es war so gesehen ein großer Erfolg.
Und trotzdem liegt ja letzten Endes die Kaufentscheidung.
Genau, dazu wollte ich gleich kommen. Also die Frage ist jetzt, aus unserer Sicht können Firmen Verantwortung übernehmen, weil sie ja die Aufträge vergeben, ne? Aber das Ziel ist letztlich, dass die Firmen sich zusammenschließen, wie im Textilbündnis meinetwegen, und das auf gesetzliche Regeln hinausläuft, die für alle gelten, so dass die Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt nicht ihre individuelle Entscheidung treffen müssen. Klar, die sind auch gefordert. Ethisch haben Sie völlig recht, Frau Wahidi, ne? So, jeder ist ethisch gefordert, ne? So an der Stelle, wo er steht. Aber wir haben es hier mit einem System struktureller Ausbeutung zu tun und wir müssen die Verhältnisse, in denen gewirtschaftet wird, verändern. Und ich glaube, das würde auch Otto gut tun, ne? So, weil einer ihrer Konkurrenten ist ja zum Beispiel Amazon. Ne? So, ich habe neulich das Lager von Amazon in Bad Hersfeld besucht und habe auch die Frage gestellt, wie wird das denn hier produziert, was sie hier verkaufen, ne? So. Und da hat man mir gesagt, also wir achten da nicht drauf, ne? So, bei uns gibt es keine Codes of Conduct. Wenn sie darauf Wert legen, dann gehen sie zu einer anderen Firma. Mhm. Ganz klipp und klare Ansage, ne? Die sind dann preislich besser, mhm, ne? So. Ja. Und sie haben höhere Kosten und das kann ja auch nicht in ihrem Interesse sein als Firma, ne, so, dass es diesen Unterschied gibt. Also sie müssen doch eigentlich, finde ich, aus Wettbewerbserwägungen heraus ja schon ein Interesse daran haben, dass alle Firmen denselben Wettbewerbsregeln unterliegen. Und es ist ja interessant, dass jetzt sogar KIK, ne, sagt, wir brauchen gesetzliche Regelungen. Deshalb frage ich mich, kann es wirklich in unserem Interesse sein oder stellen wir uns das mal als Verbraucher und Verbraucherinnen, als Arbeitnehmerinnen in Deutschland vor, ja, mhm, dass irgendwelche chinesischen oder indischen oder bangladeschischen Konsumenten mit ihrem Einkauf letztlich über unsere Arbeitsbedingungen entscheiden? Mhm. Man muss das einfach mal umdrehen und dann wird es klar, wie absurd das ist.
Wie schrecklich das ist. Da waren ja gerade, Sie haben gesagt, wir fragen uns das, aber zwischendrin war da ja eine Frage, die sich direkt an Herrn Merck gerichtet hat und tatsächlich, und jetzt komme ich gleich nochmal zum Thema Geld und zum Preis. Frau Weidelich, Sie meinten ja eben auch, es müsste sogar in Ihrem Interesse sein, Sie sprechen jetzt hier bei uns für die Otto Group, aber generell, wenn die Bedingungen für alle gleich wären und ich manche sagen könnten, interessiert mich nicht und dafür habe ich dann aber ein Price-Dumping, bei dem Sie, wenn Sie sich verpflichten, ja auch gar nicht mitmachen können.
Das ist richtig. Also dieser Begriff des Level Playing Fields, also des gemeinsamen Spielfeldes, auf dem alle gemeinsame Regeln haben, an die sich alle gemeinsam zu halten haben, ist natürlich sehr naheliegend, gerade auch eben für den Bereich der Umwelt- und Sozialstandards. Also das ist sicherlich richtig. Ich habe auch, wie gesagt, große Sympathien dafür zu diskutieren, was man über gesetzliche Regelungen womöglich, über Sorgfaltspflichten in diesem Bereich auch regeln könnte. Das schließen wir nicht grundsätzlich aus. Wir haben aber eine klare Präferenz für freiwillige Lösung. Und da ist sehr, sehr viel Kreativität reingegangen in den letzten Jahren. Mhm. Ich möchte nur mal verweisen eben auf diese Allianzbildung, wo wir eben in sehr großer Zahl von Unternehmen uns auf bestimmte Prinzipien gemeinsam verpflichten und sagen, das ist jetzt unser Level Playing Field. Wir haben alle zum Beispiel, ich sprach eben von diesem Anforderungsprofil für Sozialstandards, wir nennen das Code of Conduct. Wir haben alle den gleichen, wir verlangen alle das Gleiche von unserem Lieferanten, wir haben alle die gleichen Audit-Systeme und verhängen auch alle die gleichen Sanktionen. Und wir teilen diese Information auch über eine Datenbank, sodass jemand, der hier ein schwarzes Schaf ist, dann auch wirklich ausgeschlossen werden kann. Also das sind durchaus auch Möglichkeiten, die noch eine Rolle spielen können. Aber wie gesagt, also wir wollen durchaus auch hier damit auf freiwilligen Wege zu beitragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen.
Und damit wir es jetzt wirklich einmal hinter uns bringen, der Preis. Sie haben ja Daten, die Ihnen vorliegen. Sie kennen uns Kunden vermutlich besser als wir uns selbst. Wie entscheidend ist der Preis beim Textilkauf für Kunden?
Naja, der Preis ist natürlich das, was das Wünschbare vom Machbaren sozusagen trennt. Wir haben es ja eben schon gesagt, wir würden uns alle faire Arbeitsbedingungen in der Lieferkette wünschen, aber es hat seinen Preis. Und nun ist die Frage, was ist der Markt in der Lage und bereit sozusagen dafür zu bezahlen? Und es hat Kosten. Es gibt Kosten für den Rohstoff, der unter biologisch Gesichtspunkten kultiviert wird. Es hat Kosten für die weitere Verarbeitung des Stoffes, wenn bestimmte andere Chemikalien oder bestimmte Prozesskette oder Wasserreinigungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es hat Kosten, wenn ich das alles dokumentiere in der Kette. Es hat Kosten, wenn ich bestimmte andere Löhne bezahle und so weiter. Und am Ende habe ich ein Produkt, das hat einen anderen Preis. Und wenn der Kunde, der die Verantwortung hier jetzt nun mal auch hat, diesen Preis nicht zu zahlen bereit ist, dann bleibe ich auf meinem Produkt sitzen. Das heißt, meine Spielräume werden eben von dieser Preisfrage maßgeblich mitbestimmt. Und insofern spielt es eben eine sehr große Rolle, dass unser Markt, der Textilmarkt, doch maßgeblich preisgetrieben ist und eben nicht nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten primär funktioniert. Die Nische ist da, sie wächst sogar, vielleicht kommen wir sogar irgendwann mal aus der Nische raus, aber im Moment ist es doch im Großen und Ganzen im Kern eigentlich noch ein sehr begrenzter, eher Nischenmarkt.
Nehmen wir nochmal das rein weiße Baumwoll-T-Shirt, Herr Merck. Wo liegt das mit einem grünen Knopf im Etikett, wenn es aus Ihrem Haus kommen wird? Gibt es da solche Grobberechnungen jetzt schon?
Und also das muss ich ehrlich sagen, ist natürlich sehr unterschiedlich, nicht? Da gibt es ganz verschiedene Kalkulationen, da gibt es verschiedene Qualitäten, da gibt es verschiedene Prozessketten, die dahinter stecken. Also das entscheidet ja dann letztendlich jeder Einkäufer auch nach seinem Gefühl, wie er das Produkt verkaufen kann. Aber es gibt natürlich auch objektive Bedingungen und das habe ich eben versucht zu schildern, nicht? Dass eben ganz bestimmte Veränderungen in der Lieferkette objektiv zu Mehrkosten führen. Und
also das T-Shirt, um es ein bisschen greifbarer zu machen, das T-Shirt für 3,99 geht damit nicht mehr.
Nein, das T-Shirt mit 3,99 geht damit wenigstens in bestimmten Lieferstrukturen, die kleinteilig sind, auf gar keinen Fall. Es könnte, aber das führt zu sehr in Detailfragen, aber es gibt bestimmte, ich sag mal, große Losungen, die man hat, also große Losgrößen, ich sag mal, die Aktionswarenlieferanten, die 2-3 Millionen Stück auf einmal bestellen, die haben natürlich andere Kalkulationsspielräume, als wenn ich ein Tante-Emma-Laden bin, der 250 T-Shirts
kauft. Kleiner Designer.
Da muss man einfach differenzieren.
So, Frau Brandt ist in der Leitung und wartet auch schon eine ganze Weile. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer, und Ihnen, den Gästen im Studio, ebenso. Meine Frage wäre, inwieweit die Reinheit der Stoffe gewährleistet ist, weil ich in einem Bericht gehört habe, dass also auch bei hochwertigen Stoffen, die man in kostbaren Modehäusern kauft, dass also diese Farben unverträglich sind.
Oh,
Also bei allen Preiskategorien, wenn sie auch noch so hoch sind.
Ja.
Und das habe ich von Fachleuten gehört in einem Bericht.
Mhm.
Ich
weiß, worauf Sie raus wollen, Frau Brandt, aber ich habe O gesagt, weil natürlich bei jedem Kleidungsstück allein schon auch von jedem Hersteller was anderes drin sein kann. Das heißt, jetzt so eine generelle Antwort zu geben, ich weiß gar nicht, ob wir dafür heute Abend einen Fachmann, eine Fachfrau in unserer Runde haben. Aber,
nein, das macht ja auch nichts.
Genau, aber ich glaube generell, vielleicht schaffen wir es dazu, eine generelle Antwort zu geben. Weiß ich nicht, vielleicht wollen Sie auch, Frau Weidelich oder Herr Professor Merkmann, denken. Ja, oft tatsächlich auch, dass höherpreisig, ich sage jetzt auch mal Markenware, automatisch eben auch inhaltsstofflich und fair produziert ist.
Ja, also ich kann vielleicht Frau Brandt kurz antworten und ihr sagen, sie müsste sich da eigentlich keine Sorgen machen. Also es ist so, dass wir in den 90er Jahren dieses Thema schon auf dem Tisch hatten und wir haben es sehr intensiv bearbeitet. Die Produkte sind heute eigentlich alle gründlich schadstoffgeprüft, sodass im fertigen Textil für den Träger keine Gefährdungen entstehen aus den in der Textilproduktion, in einer normalen Textilproduktion verarbeiteten Chemikalien. Also da sollte Sicherheit bestehen.
Frau Weidelich.
Also ich habe mich darüber öfter schon mal mit einer Bekannten unterhalten, die Chemikerin ist, ne, so, und die sieht das ganz anders. Die sagt grundsätzlich, ne, alles, was man neu kauft, mindestens 5-mal vorher waschen, ja, und am besten nur getragene Klamotten kaufen. Mhm. Die sagt, es gibt 3500 verschiedene Chemikalien, die zum Einsatz kommen, ja, und das ist völlig ausgeschlossen, dass die Behörden das alles kontrollieren können. Die machen ab und zu mal eine Stichprobe, ne, so, und also das, was zum Beispiel in dem Siegel Textiles Vertrauen gewährleistet wird, ist lediglich, dass die in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
Darf ich vielleicht dazu nochmal? Gerne, Frau Wahidi, aber würde nicht die deutschen Bestimmungen dann eben auch schon heißen, dass eben keine giftigen Substanzen drin sind? Das würde ja schon ausreichen aus meiner Sicht, aber es könnten eben doch noch andere Dinge drin sein. Man weiß es vielleicht bei manchen Sachen auch nicht so genau. Da war aber ein sehr gutes Stichwort mit drin, nämlich die Frage, Frau Wahidi, merken Sie sich noch Ihren Satz, aber ich habe schon wieder den nächsten. Es gibt so viel in diesem Themenbereich, nämlich die Frage nach Deutsch, Europäisch und dann nochmal international. Also jetzt sprechen wir ja über ein deutsches Siegel. Inwieweit hat das eine Marktmacht dann auch im Rest der Welt?
Darf ich da direkt drauf antworten?
Absolut.
Also ich würde da gerne nochmal widersprechen. Es ist der grüne Knopf ist kein deutsches Siegel. Der grüne Knopf ist als Marke in Deutschland eingetragen. Das ist richtig. Das heißt, die Marke ist in Deutschland geschützt. Das ist aber ein globales Siegel. Das heißt, grundsätzlich kann jedes Unternehmen weltweit den grünen Knopf beantragen und auch am Produkt tragen. Und wir sind auch gerade dabei, die EU-Gewährleistungsmarke eintragen zu lassen, sodass die Marke grüner Knopf auch EU-weit geschützt werden würde. Das ist quasi auch die gesetzliche Grundlage für einen solchen grünen Knopf. Das heißt, theoretisch könnte auch ein Unternehmen in Bangladesch oder in den USA oder wo auch immer den grünen Knopf beantragen und wir würden die Prüfer dann in diese Unternehmen schicken. Lassen Sie mich bitte noch mal einen Punkt von Frau Brandt aufnehmen, von der Zuhörerin. Vielleicht erzähle ich einfach aus der Prüfungsbegleitung nochmal. Ich habe, wie Sie wissen, am Montag wurden 27 Unternehmen vorgestellt, die erstmals als Gründungsmitglieder diesen grünen Knopf erhalten haben. Und ich habe sehr viele dieser Prüfungen in den letzten Wochen auch begleitet und auch einen Einblick in das Lieferkettenmanagement und in die Produktkriterien bekommen. Und ich hatte eingangs gesagt, dass der grüne Knopf sowohl Unternehmens- wie auch Produktkriterien abbildet. Und gerade bei den Produktkriterien haben wir ja den Bereich der ökologischen Kriterien. Und da wird sehr stark darauf geachtet, ob zum Beispiel giftige Chemikalien zum Einsatz gekommen sind, ob die Grenzwerte für Abwasser eingehalten wurden oder Weichmacher eingesetzt wurden. Und In der ersten Phase des Grünknopfes arbeiten wir ja über bestehende Standards. Also nehmen Sie zum Beispiel den GOTS-Standard, der sehr ambitioniert ist aus unserer Sicht und sehr hohe Anforderungen hat. Und da wird gerade zumindest beim Einsatz dieser Schadstoffe sehr stark darauf geachtet, dass es wird abgeprüft, dass keine giftigen Chemikalien zum Einsatz gekommen sind. Mhm. Und Waren, die in die EU eingeführt werden, werden ja auch nochmal kontrolliert. Und ich kann einfach aus der Prüferfahrung sagen, durchgängig alle Prüfungen, die ich begleitet habe, das ist ein unglaublich feines Lieferkettensystem, was die Unternehmen aufgebaut haben. Und das war auch für mich auch nochmal eine gute Beobachtung oder eine wichtige Beobachtung. Es hängt nicht von der Unternehmensgröße ab. Ich habe ein Mann, ein Frau-Unternehmen besucht, wie auch einen klassischen deutschen Mittelstand, wie auch international agierende Unternehmen. Und Nachhaltigkeitsstandards einzubauen in das Lieferkettenmanagement und auf Produktkriterien zu achten, ist eine Unternehmensentscheidung. Das ist eine Führungsentscheidung, und wenn ein Unternehmen das tatsächlich will und diese Kontrollen auch macht, die auch Herr Merck angesprochen hatte eingangs, also diese Audits durchführen lässt und nach den Arbeits- und Umweltbedingungen vor Ort schaut, ist das möglich.
Mhm. Und Frau Wahidi, einmal ganz kurz, Sie arbeiten ja im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben also den grünen Punkt, wie Sie vorher auch schon grünen Knopf, mitentwickelt oder sind da ganz dicht dran. Ein Punkt, weil wir ja über Preis schon gesprochen haben mit Herrn Merck von der Otto Group, ist da auch die Frage, da hat Minister Müller gesagt, deswegen müssen Sachen jetzt nicht teurer werden. Aber wenn wir uns anhören, wie viel Arbeit drin steckt, dann denkt man ja schon, da entstehen jetzt Kosten. Wo bleiben die?
Also nochmal, ich glaube, natürlich entstehen Kosten. Wenn ein Unternehmen seine ganze Lieferkette managen muss und die Risiken kennen muss und über sie berichten muss und einen Beschwerdemechanismus aufsetzen muss, kostet das natürlich was. Es heißt aber nicht, dass ein T-Shirt, was vorher 20 Euro kostet, jetzt plötzlich 40 oder das Doppelte kostet. Sondern es ist natürlich eine Frage, wie ernst das Unternehmen diese Aufgabe und die Verantwortung übernimmt, nachhaltig zu produzieren. Und es muss sich nicht auf den Preis niederschlagen, aber man kann es nicht ausschließen. Das hängt sehr stark von der Unternehmensstruktur ab.
Wir fragen in dieser Redezeit, was bringt der grüne Knopf? Sie können immer noch anrufen, 15 Minuten sind wir noch für Sie da, 08000 441777. Und jetzt habe ich Thomas Schuld aus Rostock in der Leitung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Schuld, einmal generell, bevor Sie Ihre Frage stellen, darf ich die Frage stellen, inwieweit nehmen Sie Siegel wahr?
Bei der Bekleidung sehr wenig. Ich habe jetzt in letzter Zeit darauf geachtet, dass mein Fleisch nicht mehr, also die Kategorie 1 vom Tierwohl hat. Mhm. Es ist aber sehr schwer, Kategorie 3 zu bekommen. Man hat also nur die Wahl zwischen, Sie können sich in Ihrer Buchte umdrehen oder Sie sind Kategorie 4. Und gerade so dieses, weil es für mich vom Preis ja auch eine Rolle spielt, diese Kategorie dazwischen, ja. Kategorie 3 ist ein bisschen schwer zu bekommen. Da achte ich drauf. Ansonsten bei der Bekleidung bin ich, dadurch, dass ich Übergrößen tragen muss, sowieso gezwungen, meine Hemden über eine Internetschneiderei anfertigen zu lassen. Und die hat sich schon selbst verpflichtet, fair und nachhaltig zu produzieren.
Mhm. Herr Schuld, wundervoll, dass Sie es schon angesprochen haben, weil das natürlich auch ein Punkt ist, mit dem wir uns auch beschäftigt haben in der Vorbereitung. Man muss als Verbraucher ja tatsächlich schon auch ganz schön viele Siegel Labels gucken, wenn man sich im Moment gerade richtig und fair verhalten möchte. Ne? Es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so einfach für uns, wenn man sich damit beschäftigt und erstmal drauf gestoßen wird, dann ist das schon auch mehr Arbeit.
Ja, vor allen Dingen, weil natürlich auch die Frage ist, welches Siegel ist vertrauenswürdig und welches ist nur ein Marketing-Gag.
Mhm. Sie hatten aber eigentlich eine ganz andere Frage. Ich habe Sie einfach nur vorher schon abgelenkt.
Genau. Meine Frage ist, gilt das Siegel jetzt, der grüne Knopf, auch für Schuhe? Oder soll der auch für Schuhe gelten?
Herr Merck schüttelt schon den Kopf.
Ja, im Moment noch nicht, es sei denn, es wären also Schuhe, die aus Textilien gefertigt sind. Aber für Lederschuhe ist das noch nicht der Fall.
Also so Stoff-Turnschuhe hätten ja, dann auch genau. So ein Etikett.
Ganz genau. Mhm.
Warum fragen Sie, Herr Schuld?
Nun, sprechen alle über Bekleidung, aber die Schuhe gehören ja nun auch dazu. Und wir verbringen sehr viel Zeit ja in unseren Schuhen, meistens den ganzen Tag, haben sehr engen Kontakt. Und wenn wir nicht gerade Socken haben, gehen wir auch barfuß darin, und von daher haben wir halt einen sehr engen Kontakt auch mit dem Material, und da wäre es natürlich schon noch spannend zu wissen, inwiefern jetzt dieses Nachhaltigkeit- und Schutzkonzept eben auch für diesen Bereich unseres Körpers gelten soll.
Mhm. Vielleicht antworte ich darauf direkt, Herr Schuld. Das ist eine sehr gute Frage und wir kriegen schon bereits jetzt sehr interessierte Anfragen der Schuhindustrie, aber auch der Verbandsstruktur, die sehr daran interessiert sind, dass wir den grünen Knopf auf zum Beispiel Leder ausweiten. Ich hatte das zu eingangs gesagt, wir beginnen jetzt mit dem grünen Knopf und haben 25 Warengruppen angemeldet. Herr Merk hat es richtig gesagt, reine Textilschuhe, die vielleicht GOTS-zertifiziert sind oder Fairtrade-zertifiziert sind, würden in der ersten Phase reinpassen. Aber an Leder arbeiten wir und das wird perspektivisch sicherlich der Beirat, der die Kriterien weiterentwickeln wird, mit uns gemeinsam auch aufgenommen werden.
Herr Schuld, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ihnen noch einen schönen Abend. Es wartet schon der nächste Hörer in der Leitung, Herr Kaya aus Berlin. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Berlin an die Runde. Ich höre jetzt hier aufmerksam seit 21 Uhr zu und möchte mich vor allem bei Frau Wahidi bedanken für all ihren Einsatz, wie sie das jetzt auch dargestellt hat. Und ich möchte einfach Frau Weidelich mit auf den Weg geben, dass sie der ganzen Sache ein bisschen mehr Respekt zollen sollte. Also von der Krücke des Ministers zu sprechen, das ist ein bisschen bescheiden, diese Aussage, Frau Weidelich. Denn vor allem, wie Sie das auch selbst darstellen, wie viel Sie jetzt in all den Jahren versucht haben, mit auf den Weg zu bringen und endlich jetzt auch einen Anfang sehen, müsste Sie doch glücklich und froh stimmen, dass es in diese Richtung geht und dass sich jemand sich diese Zeit genommen hat, ein Ministerium. Und aller Anfang ist schwer, Frau Weidelich. Wissen Sie, Ihre Aussagen sind in der Hinsicht auch ein bisschen bescheiden, wenn ich jetzt auch das mit Greta Thunberg vergleiche. Da sagen dann auch viele, Mensch, die Kinder schmelzen die Schule, da geht's nicht richtig voran, was soll der ganze Humbug? Mhm. Nein, Frau Weidelich, da geht's in eine Richtung, die jetzt einen Anfang gefunden hat.
Mhm. Herr Kaya, ich möchte Frau Weidelich gerne einmal die Antwort, ja genau, ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen, genau, aber wir wollen Frau Weidelich einmal antworten lassen. Sie haben ja auch schon ausgeführt, was genau Ihnen am grünen Knopf missfällt, Frau Weidelich, aber dennoch kommt hier nochmal der Punkt auf, es ist eine Chance, es ist ein Anfang.
Also es tut mir leid, wenn Sie das so verstanden haben. Also ich finde, das, was Minister Müller macht und ihn und in seinen Bestrebungen sogar auch sehr sympathisch, also wenn er über ganz knallhart über Ausbeutung spricht und dass er wirklich auch will, dass das fairer wird. Ich bezweifle nur, dass das mit der Konsumentenverantwortung dann allein der richtige Weg ist. Ne, so. Also ich würde einfach den Vorschlag von Minister Müller aus dem Februar, nämlich ein Lieferkettengesetz, das für alle Unternehmen gleichermaßen gilt, ja, wo sich die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht entscheiden müssten, kaufe ich jetzt fair oder nicht, sondern es ist einfach für alle gleichermaßen fair. Ne, so. Das hätte mir persönlich viel, viel mehr gefallen und da hätte ich Herrn Müller auch viel lieber noch sehr viel stärker unterstützt. Und es gibt auch im Augenblick die Möglichkeit, das zu tun, indem man nämlich sich an der Kampagne www.lieferkettengesetz.de beteiligt, die gestern gestartet ist.
Jetzt ist ja die Kritik, also Sie haben ja Ihre Kritik schon geäußert, Frau Weidelich, Sie sind Referentin für Ethik und Konsumethik im Frauenwerk der Nordkirche und ja eben auch in der Kampagne für faire Textilien engagiert, aber es gibt ja noch sehr viel andere Kritik, Frau Wahidi, die kommt aus den unterschiedlichsten Seiten und ich glaube ja auch aus den unterschiedlichsten Motivationen. Also wenn wir selbst Textilverbände, die wir versucht haben einzuladen, die nicht kommen wollten heute Abend, wenn die sich auch gegen einen grünen Knopf richten, wo liegen da Beweggründe?
Genau, also vielleicht nehme ich auch nochmal Bezug auf das, was Frau Weidelich nochmal gesagt hat und auch der Zuhörer. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und das hatte ich zu Beginn versucht nochmal zu sagen, ich wiederhole das gern nochmal, der grüne Knopf ist ein Teil eines, die VN, also die Vereinten Nationen sprechen von einem sogenannten Smart Mix, einer intelligenten Mischung. Das heißt, der Staat kann und soll mehrere Optionen und mehrere Instrumente zur Anwendung bringen. Und dazu gehört sicherlich auch, einen verbindlichen Mindeststandard zu setzen, und zwar einen gesetzlichen. Und Frau Weidelich hat ja die laufende Kampagne auch nochmal angesprochen. Aber nochmal, genauso wie der wie eine gesetzliche Regelung sicherlich seine Berechtigung hat, hat ein grüner Knopf oder ein fairer Handel oder aber auch eben das zuvor erwähnte Textilbündnis seine Berechtigung. Denn das eine kann ohne das andere nicht wirken. Und ich würde einfach auch mal so die Traumvorstellung vielleicht ein wenig zurechtrücken. Frau Weidelich, mit einem Gesetz alleine werden Sie nicht die Arbeitsbedingungen der Näherin vor Ort signifikant und strukturell verändern. Dazu brauchen Sie mehr Instrumente. Dazu müssen Sie zum Beispiel im Rahmen eines Textilbündnisses, wir hatten zu Beginn darüber gesprochen, dafür sorgen, dass ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird. Und ich kann auch gerne noch mal erklären, warum.
Genau, habe ich noch auf meiner Liste stehen, Frau Wahidi. Wäre die nächste Frage. Sie wollten noch mal erklären, also Mindestlohn in Deutschland ist nicht zu vergleichen mit einem Mindestlohn in Bangladesch. Da sind wir uns natürlich auch alle einig.
Mhm. Genau, wir sprechen immer wieder vom existenzsichernden Lohn und auch Frau Weidelich weiß es bestimmt genauso gut wie ich, dass es bisher noch nicht mal international eine konsentierte Definition von einem existenzsichernden Lohn gibt. Das heißt, was heißt das ganz konkret? Muss die Näherin davon leben können? Muss ihre Familie davon leben können? Muss ihre Kinder damit zur Schule bringen können, damit das Kind eben nicht arbeitet? Und existenzsichernde Löhne, ich gebe jedem recht, ist eines der Hauptprobleme in der Nachhaltigkeitsdiskussion, denn das ist die Ursache für viele der Probleme, wie zum Beispiel Kinderarbeit. Also wer Kinderarbeit verhindern will, verbieten will, der muss dafür sorgen, dass die Eltern nicht gezwungen sind, die Kinder arbeiten zu lassen. Aber nochmal, es ist so schwer, ein One-Size-Fits-All, eine Definition zu finden, die auf alle Länder gleichermaßen wirkt. Das heißt, wir werden jetzt im Beirat gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren erstmals an dieser Definition arbeiten. Es gibt viele Versuche. Es gibt den Wage Indicator der Niederländer zum Beispiel, wo ein Versuch gestartet wurde, in einigen Ländern zu schauen, einen existenzsichernden Lohn zu definieren. Aber das ist ganz fester Vorsatz des grünen Knopfes. Und auf diesem Weg der Zuhörer hat sie auch gesagt, der Herr Kaya, dass dies tatsächlich der Anfang ist. Und ich bitte wirklich jeden zivilgesellschaftlichen Vertreter oder jeden Kritiker, mit uns da auch gemeinsam zu arbeiten. Denn nur darüber zu reden, hilft der Näherin vor Ort nichts. Da werden wir auch keine strukturellen Veränderungen bringen. Und das ist auch der Antrieb von Minister Müller, vom Reden ins Handeln zu kommen. Und wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, existenzsichernde Löhne so zu definieren beim grünen Knopf, wäre das ein Riesenschritt, ein sehr wichtiger Schritt auch in der internationalen Debatte, weil dann hat es mal eine staatliche Behörde geschafft, mal eine Definition, die breit mit verschiedenen Stakeholdern diskutiert wurde, zu schaffen für einen existenzsichernden Lohn.
Wir sind schon in unserer Abschlussrunde in dieser Redezeit. Wir haben eine Stunde lang versucht zu klären, was bringt der grüne Knopf? Wie sehen Sie auch das neue Siegel für fair gehandelte Textilien? Greifen wir demnächst danach oder lassen wir es sein? Eine Ja-Nein-Frage bräuchte ich tatsächlich einmal noch kurz, damit wir noch eine E-Mail abarbeiten. Und die kommt von Hartmut Stiel aus Springe und er fragt, deckt der grüne Knopf auch die Produktionsbedingungen der unter Umständen verwendeten Baumwolle ab, also auch die Umweltauswirkungen?
Umweltauswirkungen in jedem Fall. Jedoch sind wir in der ersten Phase bei der Konfektionierung und bei den Nassprozessen und die Rohstoffgewinnung, darauf will der Herr Stiel wahrscheinlich hinaus, umfassen wir derzeit noch nicht. Das hat viele verschiedene Gründe. Und wir sind uns sehr bewusst, dass wir hier noch nicht die eierlegende Wollmilchsau kreieren können. Und wir sprechen immer nur von Baumwolle. Das macht 2% des Gesamttextilaufkommens auf. Das eigentliche Problem sind tatsächlich in der Rohstoffgewinnung die synthetischen Fasern. Mhm. Und dafür gibt es derzeit zum Beispiel kein Siegel, was wir anerkennen könnten, zum Beispiel bei den Produktkriterien. Und deswegen werden wir da aber sicherlich in der nächsten oder übernächsten Phase auch diesen Bereich mit abdecken.
Frau Wahidi, bei Ihnen ist auf jeden Fall rausgekommen, es ist ein Anfang und es muss weiter dran gearbeitet werden. Herr Merk, ich habe es schon gesagt, wir sind in der Abschlussrunde. Wenn Sie für die Otto Group sprechen und wenn wir jetzt nochmal uns den grünen Knopf anschauen, an wie vielen Produkten werden wir demnächst den grünen Knopf finden?
Wir fangen jetzt an mit unserer Konzerngesellschaft Bonprix. Das wird der erste Akteur in unserer Unternehmensgruppe sein, die diesen Knopf anbietet. Das wird eine Kollektion sein, die vor allen Dingen also Kinderkleidung umfassen wird. Dann werden wir sehen, wie das funktioniert. Ja, wir werden in den grünen Knopf investieren. Wir finden, das ist eine gute Sache. Wir hoffen, dass der Kunde mitzieht. Wir glauben, es wird schwierig, weil Frau Wahidi und ihr Team ein Produkt vorgelegt haben, was eben sehr anspruchsvoll und deswegen nicht so einfach am Markt durchsetzbar ist, mit Kosten verbunden ist. Können wir die transportieren? Sagt der Kunde ja. Dann wird es sehr bald sehr viele grüne Knöpfe geben. Wenn der Kunde sagt nein, dann werden wir womöglich einen grünen Knopf haben, der sich am Markt nicht durchsetzen kann.
Dann würden Sie aber weiterhin Ihre eigenen Standards umsetzen wollen.
Auf jeden Fall, das ist völlig unbenommen.
Letzte Frage auch an Sie, Frau Weidelich. Sie haben ja schon Ihre Skepsis zum Ausdruck gebracht, aber einmal eine Einschätzung, ja, nein. Was meinen Sie, wird sich der grüne Knopf durchsetzen?
Nein, wird sich nicht durchsetzen, weil viel zu wenig Sanktionen mit dabei sind. Ne, so. Also es fehlen völlig Sanktionen. Und die Audits, die dahinter stehen, die Auditfirmen, die haben bereits gezeigt, dass sie völlig unglaubwürdige Ergebnisse zeitigen und die Bedingungen in den Fabriken sich nicht verbessern. Und es werden Kamerateams, Journalistenteams in die Länder reisen und nachweisen. Und das wird eben sehr negativ sein. Es wird besser sein, wenn der Staat sich darum kümmert, dass Gewerkschaftsrechte anerkannt werden. Und da gibt es ja auch sehr gute Projekte, wie zum Beispiel ACT, Action.
Frau Weidelich, wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Aber wenn eines, glaube ich, wirklich rausgekommen ist, dann, das ist auf jeden Fall ein grüner Knopf ist, der uns weiter beschäftigen wird, und da werden wir natürlich auch die weitere Entwicklung noch mit verfolgen hier auf NDR Info. Dankeschön zu Hause an Sie, an Ihr Interesse. Danke an Waltraud Weidelich, an Anosha Wahidi aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe, und danke an Professor Johannes Merck von der Otto Group. Und ganz kurz noch, morgen Abend dann hier der Talk um 21.05 Uhr mit der Kulturhistorikerin Andrea Wolf. Ich bin Birgit Langhammer und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.